Auf der Internationalen Raumstation in rund 400 Kilometern Höhe arbeiten zurzeit 6 Besatzungsmitglieder von Roskosmos aus Russland, Alexander Samakudjajew, Jelena Serova und Anton Schklaplerow, dann die beiden NASA-Astronauten Barry Wilmore und Terry Wirtz und unsere ESA-Astronautin aus Italien, Samantha Cristoforetti. Sie bilden zurzeit die 42. Besatzung und die haben natürlich alle Hände voll zu tun. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Es waren Transporter unterwegs, die schon wieder abgelegt haben, unter anderem unser ATV, der letzte, der zur Raumstation gekommen ist. Es gab einen amerikanischen Versorgungstransporter, der in der Zwischenzeit wieder gelandet ist und auch eine russische Progress-Mission, die ebenfalls Material zur Raumstation gebracht hat. Herr Fellenberg, wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, es ist ja so, dass die Raumstation versorgt werden muss. Und Sie haben schon richtig gesagt, 6 Leute sind auf der Raumstation. Die brauchen natürlich nicht nur Essen, Trinkwasser, Luft und andere Dinge fürs Überleben, sondern auch Kleidung, Forschungsinstrumente. Eine ganze Menge von Forschungsinstrumenten sind ja an Bord der Raumstation. Es gibt ja eigene Forschungsmodule und dort werden Experimente gemacht, wo natürlich auch etwas entsteht, was wieder zur Erde zurückgebracht werden muss. Und dazu gibt es zurzeit nur eine Möglichkeit, wenn man die Soyuz-Kapsel mal außen vor lässt, und zwar, das ist die Dragon-Kapsel. Wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe schon darüber berichtet, dass die Dragon CRS-5 am 10. Januar gestartet worden ist. Sie hat an die Station angelegt am 12. Januar. Das Anlegen erfolgt ja dadurch, dass der Greifarm der Raumstation, dieses kanadische Gerät, das Ding greift in einer Entfernung von etwa 10, 12 Metern, dann an Harmony, an das Modul Harmony ansetzt und damit ist dann die Möglichkeit gegeben, das Gerät auszupacken. Die Dragon CRS-5 hat insgesamt über 2,3 Tonnen Nutzlast zur Station gebracht, davon allein 1,8 Tonnen in der Kapsel. Dazu kommt noch, hinten ist ja dieser Trank dran an dieser Raumkapsel. Dort kann man Geräte unterbringen, die man dann außen an der Raumstation anbringt. In dem Fall war es das Instrument CATS, 494 Kilogramm schwer. Es handelt sich dabei um ein Klimaforschungsexperiment, das von dem Greifarm dann wieder aus diesem Trank herausgeholt wurde, dann an den japanischen Greifarm übergeben wurde, der das an das japanische Modul Kibo, an diese Außeneinheit angesetzt hat. Das ist eine faszinierende Geschichte, wenn man sich das im Zeitraffer dann ansieht, wie ein Greifarm das rausnimmt, an den anderen Greifarm weitergibt, das dann angesetzt wird. Also es ist schon sehr futuristisch, was dort aus der Raumstation so läuft. Und wie schon gesagt, die Dragon-Kapsel ist wieder auf der Erde gelandet. Die hat ungefähr 1,3 Tonnen Ladung wieder zurück zur Erde gebracht. Dabei handelt es sich nicht nur um Müll. Es geht vor allen Dingen um Forschungsexperimente. Hierzu sind 2 Kühlschränke in der Kapsel installiert, um gerade biologische Proben, Blutproben und ähnliches, sicher zur Erde zurückzubringen, dass sie auch verwendet werden können und dass sie ausgewertet werden können. Und das, wie gesagt, funktionierte hervorragend. Am 11. Februar ist die Kapsel sicher gelandet. Die Experimente sind in der Zwischenzeit bei der NASA. Und SpaceX hat damit demonstriert, dass sie wirklich in der Lage sind, die Station nicht nur zu versorgen, sondern auch eben Experimente wieder zur Erde zurückzubringen. Eine der ganz wichtigen Dinge, seitdem es den Shuttle nicht mehr gibt. Aber kommen wir zu den weiteren Dingen. Sie haben schon erwähnt, ATV-5, unser letzter europäischer Transporter zur Raumstation. Es kann dann da schon etwas schummrig ums Herz werden. Es ist wirklich so, dass dieses Fahrzeug Georges Lemaitre getauft, dass dieses jetzt wirklich der letzte Transporter war, mit dem wir die Raumstation versorgt haben. Es war der größte Transporter, der zur Station fliegt, der sehr, sehr viel Material zur Station bringen kann und vor allen Dingen, im Gegensatz zum japanischen HTV, er ist in der Lage, große Bahnmanöver der Station, oder man muss ja sagen, er war in der Lage, größere Bahnmanöver der Station auszuführen. Das muss in Zukunft durch die Treibstoffe an Bord der Progress-Fahrzeuge gemacht werden, entweder durch Progress selbst oder durch das Umpumpen in die Triebwerke der Station. Und das ist natürlich etwas, was fehlen wird, weil, wie gesagt, ATV hatte da sehr große Kapazitäten. Der Rückflug von ATV, die ganze Mission war ja sehr, sehr erfolgreich, war etwas holprig. Der Transporter befand sich ja seit August vergangenen Jahres an der Station, hinten an Zvezda, an dem hinteren Kopplungsstutzen. Und geplant war, ihn am 14. Februar abzukoppeln, um den Stutzen freizumachen für das nächste Progress. Und dann wollte man noch Experimente machen mit dem Transporter separat, also auf einer eigenen Umlaufbahn, und wollte ihn dann am 27. Februar versenken, also zum Absturz bringen über dem Pazifik. Jetzt hatte es schon vor einigen Tagen Probleme gegeben mit einem Hauptstromkreis, mit Stromkreis Nummer 4, der da anfällig war. Und jetzt wollte man natürlich nicht, dass die Stromversorgung des Transporters ausfällt und er nicht mehr steuerbar wäre. Deswegen hat man ihn gleich am 15. zum Absturz gebracht. Schade, dass auch diese Experimente nicht mehr gemacht werden konnten. Aber damit ist das Programm der Versorgung durch einen europäischen Transporter, obwohl die Station bis 2020, 2024 weiterarbeiten kann, endgültig beendet. Und im Gegensatz zu allen anderen Transportern, den amerikanischen und dem japanischen, ist es so, dass ATV koppeln konnte. Wie Progress, die anderen müssen immer angesetzt werden. Das Negative war natürlich bei dieser Kopplung, es erfolgt die Kopplung am russischen Stutzen. Das heißt, es ist nur ein sehr kleiner Durchgang. Große Geräte konnten in ATV nicht transportiert werden. Das ist den anderen Transportern überlassen. Aber wie gesagt, schade, aber es ist so. Progress M26M an Bord einer Soyuz U gestartet am 17. Februar und nach einem kurzen Überflug von rund 6 Stunden festgemacht an der Station. Knapp 1,3 Tonnen sind an Bord des Transporters an verschiedenen Materialien und das ist natürlich wichtig zur Versorgung.
Und dann sind ja auch noch Ausstiege aus der Internationalen Raumstation vorgesehen. Eigentlich Routine, aber welche Arbeiten waren eigentlich vorgesehen?
Ja, mit der Routine ist es so eine Sache. Die Amerikaner haben jetzt 3 Ausstiege geplant. Einer ist bereits erfolgt. Es geht dabei um verschiedene Dinge, die da gemacht werden müssen. Zunächst gibt es Reparaturarbeiten. Wir hatten ja Probleme mit dem Ammoniakkreislauf, also mit dem Kühlkreislauf der Raumstation. Hier muss ein Pumpensegment zumindest überprüft, wenn nicht ausgetauscht werden. Es gibt gewisse Probleme mit dem Energieverteiler. Also wie gesagt, es sind Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten, die immer erfolgen. Man muss sich das Ding ja vorstellen, das ist eine außerordentlich komplizierte Maschine, die dort oben über unseren Köpfen kreist. Und da ist sehr viel Arbeit auch außerhalb nötig. Dann kommt natürlich dazu, dass Umbauarbeiten bevorstehen in diesem Jahr. Und da geht es dabei darum, dass zunächst Ende Juni das Lagermodul Leonardo, es war ja bei dem letzten Shuttleflug zur Station gebracht worden, dass dieses Lagermodul Leonardo versetzt wird von Unity Nadir zu Tranquility, zu dem Modul. Und im Oktober soll dann der PMA-3-Stutzen versetzt werden. Das heißt, das ist ein Andockstutzen. In Zukunft sollen ja amerikanische Raumschiffe, die privaten Raumschiffe, also CST-100 und Dragon V2, die müssen ja mit der Raumstation koppeln. Hierzu braucht man einen Ankopplungsmechanismus. Da haben wir den PMA-2 vorne dran an der Station. Aber man braucht auch einen Reservestutzen, das ist PMA-3, der soll auch versetzt werden. Um diese Dinge versetzen zu können, muss man Kabel entfernen, neue Verkabelungen vornehmen, Halterungsklauen, die Sicherung entfernen und. Also hier gibt es sehr viel Arbeit außerhalb und deswegen gibt es 3 solche IWEs erst einmal im Laufe des Jahres. Es wird noch mehrere geben, Wilmore und Wirtz. Die beiden Amerikaner werden diese Dinge ausführen. Das soll Anfang März beendet sein, muss auch, weil dann schon wieder am 12. März Soyuz TMA-14M landen wird. Das ist das Raumschiff, das jetzt am längsten daran ist. Das ist besetzt dann mit den Kosmonauten und Astronauten Samu Kutjajew, Serova und Wilmore. Die werden, wie gesagt, am 12. März die Station verlassen und landen. Und dann sind die Astronauten Skablerov, Cristoforetti und Wirtz allein erstmal die Besatzung von EC-43 am 27. oder 28. März wird dann Soyuz TMA-16M mit Padalka, Kornienko und Kelly zur Station starten und dann beginnt ja eine sehr interessante Mission. Das Ganze wird dann wieder in die Schlagzeilen kommen, weil dann wird die Besatzung, also 2 Mann dieser Besatzung, der Amerikaner Kelly und der Russe Kornienko, die werden einen Einjahresflug auf der Station ausführen und damit ist auch wieder Platz gegeben für Taxiflüge, man muss Soyuz umkoppeln und so etwas alles. Also es wird eine sehr interessante Geschichte und lass mich zum Schluss noch erwähnen, die Amerikaner setzen ja auf die private Raumfahrt, das heißt, es wird ein Raumschiff geben, das von den USA aus starten wird, oder 2 Raumschiffe schon erwähnt, CST-100 von Boeing und von SpaceX, die Dragon-Kapsel, die dort Raumfahrer zur Station bringen werden. Und nun, das steht eigentlich zunächst einmal im Gegensatz, die Amerikaner haben weitere Plätze auf Soyuz gekauft, und zwar bis 2019. Das heißt, zurzeit läuft der Vertrag so, dass das letzte Raumschiff, Soyuz-Raumschiff mit amerikanischen Astronauten oder mit einem amerikanischen Astronauten 2018 starten wird und 2019 dann landen wird. Bis dahin läuft jetzt der Vertrag. Ich gehe davon aus, dass es später noch weitere gibt. Grund dafür ist, dass wenn das amerikanische Raumschiff ausfällt, würde kein Amerikaner mehr auf der Station sein. Und man will unbedingt dafür sorgen, dass zumindest immer ein amerikanischer Astronaut, wenn die Soyuz-Flüge sind, sind es ja zwei, auf der Station sein werden. Und deswegen hat man weitere Plätze auf Soyuz gekauft. Ich denke, eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung. Trotz aller politischen Wirrungen, denke ich mal, läuft das auf der Raumstation eigentlich alles recht problemlos.
Und da kommen wir natürlich auch auf das Geld zu sprechen, nämlich auf das NASA-Budget. Und da gibt es auf der einen Seite ja etwas Positives, denn das NASA-Budget wurde etwas nach oben korrigiert, aber gleichzeitig gibt es auch Probleme für Missionen.
Ja, das Positive, wenn es mal bloß so wäre. Also es geht hier zurzeit, Anfang Februar, darum, dass der Präsident, also Obama, seinen Vorschlag gemacht hat. Das Ganze muss jetzt noch durchs Parlament und da müssen wir mal sehen, ob es bei der Erhöhung bleibt, ob es zu Kürzungen kommt oder gar zu weiteren Erhöhungen. Da ist alles drin, denn die Lobbyisten arbeiten fleißig. Also Obama hat 18,5 Milliarden Dollar beantragt für die Raumfahrtbehörde NASA und legt Wert darauf, dass da im Bereich der privaten Raumschiffe, also der kommerziellen Raumfahrt, etwas mehr Geld ausgeben. Hier gibt es eben auch Bewegung im Kongress, dass da verschiedene Politiker sagen, also wir müssen mal wieder einen eigenen Zugang zur Station haben, das wird Zeit und den dürfen wir nicht verschieben auf 2018, 2019, sondern das wird eine ganz wichtige Geschichte. Hier kann sein, dass es noch mehr Geld gibt. Aber kommen wir zu dem Negativen. Da muss man sagen, dass es dann eben bei den weiteren Beratungen im Parlament sein kann, dass dieses Negative vielleicht relativiert wird. Das Negative ist der Wissenschaftshaushalt. Er bekommt zwar 1,4 Milliarden Dollar, das ist eine ganze Menge, aber es gibt kein Geld mehr für zum Beispiel zwei wichtige Dinge, die schon seit vielen Jahren laufen. Das ist einmal der Mars Rover Opportunity und einmal der Mondorbiter Lunar Reconnaissance Orbiter. Beide sind schon sehr lange im Betrieb. Opportunity zum Beispiel, jetzt 11 Jahre fährt er auf dem Mars. Er befindet sich jetzt am Endeavour-Krater schon eine ganze Weile. Und Ende Januar hatte er über 200.000 Bilder zur Erde geschickt. Er war 41,88 Kilometer gefahren, unvorstellbar. Und befindet sich jetzt auf dem Weg zum Marathon Valley. Der Name ist natürlich nicht ganz umsonst gewählt, weil die 42-Kilometer-Marke vom Marathon ist ja gleich erreicht. Dieses Fahrzeug funktioniert immer noch. Allerdings hat er Schwierigkeiten. Ende vergangenen Jahres gab es ja Probleme, die sein Gedächtnis beeinflusst haben. Also ein Memory Chip, eine Einheit, funktioniert nicht mehr. Er kann nur noch im Laufe des Tages Daten zur Erde übermitteln. Er kann sie nicht mehr speichern. Das heißt also, wenn er jetzt 20 Meter gefahren ist, muss er alle Daten, die er sammelt, gleich übertragen, bevor die Marsnacht kommt. Denn nach der Marsnacht sind diese Daten weg. Und man kann sie so nicht mehr speichern. Es ist auch nicht gelungen, das zu tun. Jetzt sagt dieser Haushaltsplan aus, dass es kein Geld mehr gibt. Und das bedeutet, dass ab 30. September, dann läuft das alte Haushaltsjahr aus, am 1. Oktober beginnt das neue, dass dort kein Geld mehr da ist. Die NASA sagt, wir arbeiten bis zum Sommer mit Opportunity und dem Reconnaissance Orbiter weiter, also dem Mond-Reconnaissance Orbiter, nicht dem Mars-Reconnaissance Orbiter. Und dann werden wir sehen. Die NASA geht nämlich optimistisch an die ganze Sache heran. Es gab schon mal ein Haushaltsjahr, wo man kein Geld hatte und man hat sein Geld woanders her aufgetrieben. Es gibt die Möglichkeit, dass die NASA aus anderen Haushaltsmitteln, die sie hat, Gelder bereitstellt, dass weiter funktioniert. Wir reden hier über immerhin, also für 2014 war das so, haben wir für Opportunity 14 Millionen Dollar im Jahr gebraucht und für den Reconnaissance Orbiter 12,4 Millionen. Also dieses Geld muss ja erstmal irgendwo aufgetrieben werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Wissenschaftscommunity aufschreien würde und sagt, wir wollen das Ding weiter betreiben. Es gibt verschiedene Steinfelder dort in der Nähe, wo er jetzt ist, die man unbedingt bearbeiten und besuchen will. Und da denke ich mal, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch eine private Finanzierung ist durchaus gedacht. Aber wie gesagt, das sind immerhin 14, 15 Millionen Dollar, die im Jahr nötig sind, um dies zu betreiben. Wobei man natürlich sagen kann, privat ist vielleicht noch billiger als das, was die NASA treibt. Man wird sehen. Ich denke mal, das Ende von Opportunity und Lunar Reconnaissance Orbiter sind noch nicht gekommen, auch wenn der Haushalt hierfür kein Geld ausgibt. Der Grund dafür ist, dass man natürlich neue Missionen machen will. Das Geld ist natürlich auch für das James Webb Space Telescope gedacht, das 2018 starten soll. Eine wissenschaftlich unheimlich wichtige Sache, aber dermaßen teuer, dass man sich das kaum vorstellen kann, wie viel Geld in ein solches Gerät fließt. Dann gibt es natürlich Wissenschaftssatelliten, die gestartet werden sollen. Dann gibt es den nächsten Marsflug, der geplant wird, also nach 2016. Das ist der nächste Lander mit einem Fahrzeug, mit einem ähnlichen Fahrzeug wie jetzt Curiosity, das an einer anderen Stelle abgesetzt werden soll. Das Ganze kostet Geld. Und von Curiosity haben wir gelernt und auch von diesen Opportunity, dass sie viel, viel teurer werden als das, was man ursprünglich braucht. Und hier braucht die NASA das Geld für neue Missionen. Deswegen ist es schon verständlich, dass man sagt, ja, Opportunity sollte 3 Monate auf dem Mars herumfahren. Es sind jetzt über 11 Jahre. Unvorstellbar, dass dieses Gerät so gut funktioniert. Schade, wenn man es abschaltet, aber verständlich auch, wenn es passiert.
Soweit der Herr Fellenberg. Wir hören uns gleich wieder im astronautischen Tagebuch.